habe mich gefragt, frage ich mich bei jedem Vortrag, was bringe ich Ihnen mit, was Ihnen einen Schritt weiter hilft, Stellung zu beziehen. Und ich höre, wenn ich Deutschen begegne, sehr oft, ja, die Sache ist ja so kompliziert. Da kann man ja nicht durchschauen, da kann man ja keine Stellung beziehen. Es gibt Mutige. Ich verspreche nicht zu spucken. Ja, ich vermute, die erste Reihe ist immer leer, weil die Leute Angst haben, der Referent spuckt, ja, oder so. Weiß man ja nicht. Also immer diese, ich habe bei manchen Leuten den Verdacht, es ist auch ein Stück weit Feigheit. Aber das möchte ich niemandem unterstellen. Ich möchte Ihnen Mut machen, Stellung zu beziehen, klar zu sagen, ich habe diese und diese Werte und diese Werte auch öffentlich zu vertreten. Das kann übrigens hier in diesem Raum sehr unterschiedlich aussehen. Aber ich möchte Ihnen dazu Mut machen. Und dann mit dem, der andere Werte hat, der etwas andere Gewichtungen setzt, der zu anderen Urteilen kommt, dass wir da miteinander freundlich, höflich, man kann sehr hart sein, auch höflich, also in diesem Sinne miteinander umgehen. Nicht tolerant in dem Sinn, dass wir den anderen halt, was weiß ich, egal, und dann letztendlich irgendwo, naja, es gibt so eine negative Seite dessen, was wir Toleranz nennen in unserer Gesellschaft. Ich möchte Ihnen Mut machen, wir kommen nur weiter, wenn wir miteinander reden. Ich denke, dass es eigentlich ganz einfach sein sollte. Jetzt gehe ich mal aus, dass Sie sich Christen nennen, die meisten, die hier sind, oder dass die meisten so einen judäo-christlichen Hintergrund haben, einen westlichen Hintergrund. Das kann ich nicht überall voraussetzen. Also wenn ich nach China komme und dort über Menschenrechte spreche, dann sagen mir Chinesen ins Gesicht, damit können wir nichts anfangen. Das verstehen wir nicht. Wenn ich mit Arabern spreche, die mir gegenüber offen sind, dann sagen sie mit der Vorstellung einer Nation, eines Volkes, können wir nichts anfangen. Das ist eine europäische, eine mitteleuropäische Ideologie, die mit uns Arabern nichts zu tun hat. Und der hat recht. Aber um solche Dinge zu bekommen, brauchen sie eine lange Zeit. Aber ich gehe jetzt einmal davon aus, wir sind Mitteleuropäer. Ich gehe mal davon aus, dass hier kaum Hindus sein werden. Aber wenn Hindus da sind, herzlich willkommen. Ja? Ich möchte niemanden ausschließen. Aber ich gehe jetzt mal so von der, ich sage jetzt mal, deutschen Mitte aus. Und ich möchte Ihnen gerne an zwei Beispielen zeigen, dass es eigentlich relativ einfach sein sollte, Klarstellung zu beziehen. Und damit sage ich dann nicht, da kommt dann politisch das und das raus. Bitte nicht missverstehen. Aber ich möchte Ihnen da zwei Dinge an die Hand geben. Und für das Erste muss ich Sie in einen Bibeltext mit hineinnehmen. Falls Sie Ihr Telefon da haben oder Ihre Bibel und aufschlagen können, dürfen Sie mit mir Psalm 8 aufschlagen. Es ist übrigens immer gut, wenn ein paar Kontrolleure da sind, weil ich habe vor mir die hebräische Bibel und ich gehe vom hebräischen Text aus. Und wenn ich da etwas Dummes übersetze oder etwas an Ihnen vorbei übersetze, dann melden Sie sich ruhig und sagen, halt mal. Ich fange in Vers 4 an. Da schreibt der Psalmist, wenn ich sehe deine Himmel, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, die du an ihren Ort gehängt hast. Also was wir hier haben, ist ein Psalmbeter, der ein offenes Auge für die Schöpfung hat. Er sieht die Welt, er sieht die ganze Welt, er sieht das Universum. Und dann gibt es eine Sache, die er mit einbaut, die für ihn wichtig ist. Hinter all dem steht ein Schöpfer, der das geschaffen hat. Und er sieht sich das an. Und jetzt passen Sie auf, jetzt guckt er im nächsten Schritt auf. Er guckt in den Spiegel. Und was sieht er da? Bei Ihnen steht jetzt wahrscheinlich, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst oder sowas ähnliches. Es geht mir jetzt In diesem Satz, ich habe, das ist nur die erste Hälfte des fünften Verses. Zweite kommt noch nicht, ja? Es geht nur in dieser ersten Hälfte um diesen Menschen. Wissen Sie, da ist dieser Übersetzer, der hat schon weit übertrieben. Das Wort, das da im Hebräischen steht, ist das Wort, da heißt es Ma Enosh Kitis Gerenu. Was ist der Enosh, dass du an ihn denkst? Sie kennen dieses Wort Enosh vielleicht, weil ein Nachfahre Adams war ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte oder kurz danach, der hieß Enosh oder Enos, ja. Da heißt es, da fing man den Namen des Herrn anzurufen. Im heutigen Hebräisch kommt dieses Wort Enosh immer wieder vor. Und zwar, wenn in den Nachrichten zum Beispiel davon die Rede ist, dass bei einem Verkehrsunfall oder bei einer Naturkatastrophe oder im Krieg, dass es Verletzte gab. Und dann wird da meistens in der Nachricht eingeteilt, dass es leicht Verletzte gab. Man redet heute auch oft von Traumaverletzten, von Leuten, die einen Schock bekommen haben. Man weiß, dass es eine ernstzunehmende Verletzung ist, die bis zur Arbeitsunfähigkeit führen kann. Man redet von Mittelschwerverletzten und von Schwerverletzten. Und dann gibt es im Hebräischen noch die Verletzten, die sind anush verletzt. Und Sie hören hier, das Wort Enosh wird genauso geschrieben wie Anush. Und das sind die Leute, die Anush verletzt sind, die sind so schwer verletzt. Da weiß man, da ist menschlich gesehen nichts mehr zu machen. Wenn die noch atmen oder das Herz noch schlägt, dann müssen die Ärzte nur den Stecker ziehen. Und wenn so jemand überlebt, da ist nach menschlichem Ermessen ist er schwerst behindert. Also wenn einer beide Beine verliert, wird er noch nicht als Anush verletzt bezeichnet, sondern als schwer verletzt. Und sehen Sie, dieses Wort wird hier verwendet für den Menschen. Wie übersetze ich das richtig? Ich habe mal übersetzt Menschenschwächling. Aber das ist auch noch viel zu gut. Sehen Sie, der Psalmbeter guckt hier in den Spiegel. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie gucken in den Spiegel. Da sehen Sie nicht nur, dass Sie älter werden, vielleicht sagen Sie, oh liebe Zeit, was guckt mich da an? Ich will jetzt nicht zu persönlich werden, ja? Vielleicht sehen Sie da jemanden vor sich, der tatsächlich Furchtbares falsch gemacht hat in seinem Leben. Vielleicht gibt es da tatsächlich Sachen, wo Ihnen auch andere gesagt haben, kommen Sie ruhig rein, da vorne hat es noch Plätze. Keine Sorge, ja. Vielleicht gibt es da auch tatsächlich Dinge, wo Ihnen jemand was gesagt hat und sagt, du taugst ja gar nichts. Es soll ja in manchen deutschen Kreisen so sein, dass vor allem in den frommen Kreisen, dass man einen Mangel an Selbstwertgefühl verwechselt hat mit Demut. Man dann meint, man zieht die Kinder am besten groß, indem immer draufhauen, ja, ich vermute, eine oder andere hat es so erlebt, wo man dann immer damit zu kämpfen hat, mit Minderwertigkeitskomplexen, mit einem Mangel an Selbstwertgefühl. Nehmen Sie das alles zusammen und dann nehmen Sie noch dazu, dass Sie tatsächlich vielleicht gerade einen Riesenfehler gemacht haben. Ich weiß nicht, einen Verkehrsunfall gebaut haben, die Firma gegen die Wand gefahren haben. Und dann nehmen Sie noch was dazu, dass Sie eine depressive Phase haben. Alles, was Sie sich nur vorstellen können, stürmt da auf Sie ein. Wo man sich, das ist immer noch nicht Enosh. Also Sie dürfen das Allerschlimmste sich vorstellen und sagen, das mit 100 multiplizieren, dann kommen Sie vielleicht nahe dran. Also warum ich das jetzt so betone, ist, keiner kann hier sagen, ich bin noch weniger wert. Ich taug gar nichts. Der taugt wenigstens etwas. Und das ist, was der Psalmbeter hier sieht. Was ist der Enosh, der Menschenschwächling, dass du einen Gedanken an ihn verschwendest? Und jetzt passen Sie auf, halten Sie sich fest an Ihrem Sitz. Jetzt fängt eine Achterbahnfahrt an. Weil jetzt fährt man so ganz tief runter und jetzt geht es hoch. Und es geht jetzt weiter, was ist der Menschensohn? Und dieser Begriff Menschensohn, wer in der Bibel etwas zu Hause ist, der weiß, dass Jesus sich so genannt hat, wenn er sagen wollte, ich bin der Messias. Der Begriff Menschensohn ist ein messianischer Titel. Was ist der Menschensohn, dass du ihm eine Aufgabe anvertraust? Und der Psalmist geht hier jetzt nicht rüber und redet über jemand anderen, sondern er redet über diesen Menschenschöpfer. Und er sagt, der lebendige Gott hat dich geschaffen, so muss ich das jetzt sagen, damit Sie das wissen, ich meine Sie, ja? Er hat dich geschaffen, um dir eine Aufgabe anzuvertrauen. Jetzt passt es ja auf, es geht im Vers 6 noch höher hoch. Da heißt es, du hast ihn wenig niedriger gemacht. Und wissen Sie, was jetzt an dem Punkt Schöpfer, bevor Jesus gekommen ist, da haben Juden die Bibel ins Griechische übersetzt und haben gesagt, nee, das, was da steht, kann nicht stimmen. Das muss falsch sein. Und haben dann gesagt, das steht bei uns in manchen Bibelübersetzungen drin, du hast ihn wenig niedriger gemacht als die Engel. Steht das bei jemandem? Ja? Das steht im hebräischen Text nicht da. Da heißt es, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Und jetzt passen Sie auf. Jetzt heißt es, alles hast du unter seine Füße getan. Du hast ihn mit Ehre und Adel gekrönt. Ich habe es jetzt gerade verwechselt, weil ich das auswendig gemacht habe. Ja. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Adel hast du ihn gekrönt. Nee, jetzt kommt, du hast ihn gemacht zum Herrscher über dein Händewerk. Alles hast du unter seine Füße getan. Also verstehen Sie, auch wenn Sie jetzt sich vielleicht als nichts fühlen, wenn wir jetzt ein Seminar machen würden, würde ich sagen, gucken Sie mal Ihr Leben, sitze an und überlegen, wie muss ich denn ansprechen? Also mit Herr Doktor oder Herr Professor oder Frau Professor, viel zu wenig, ja. Oder wenn Sie sagen, ja, wir haben hier Adlige, ich weiß es nicht, ja, mit Hochnocken oder durchlaucht oder erlaucht oder was es da so alles gibt, viel zu wenig. Viel zu wenig. Ja, es ist Herrscher über alles, was du geschaffen hast, über deine Händewerk. Alles hat er unter deine Füße getan. Ich spreche übrigens die ganze Zeit über Nahostkonflikt. Ich führe Sie hier bewusst in einen Bibeltext ein, wo Sie vielleicht sagen, ja, weiß ich doch alles. Um was es mir hier geht, es geht mir um eine Sache. Wir Menschen sind geschaffen, um Verantwortung zu übernehmen. Wir sind nicht geschaffen als Spielball. Und um jetzt nicht missverstanden zu werden, falls hier Mütter sind, ja, die in ihrem mütterlichen Instinkt meinen, sie seien für alles verantwortlich in dieser Welt. Das meine ich nicht. Der lebendige Gott hat, ich möchte es so persönlich sagen, hat dich geschaffen, um in deinem Bereich Verantwortung zu übernehmen. Ganz gleich, da muss man bei jedem individuell fragen, wo gehört es hin? Aber es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Was bedeutet es jetzt, wenn in meinem Bereich etwas schief läuft? Wer ist denn schuld? Ich bin schuld, richtig? Ich bin verantwortlich. Und Sie sehen jetzt, wenn Sie das mit der Bibel vergleichen, dass da schon beim Adam ganz am Anfang dieser Reflex anfängt, der die ganze Menschheit durchzieht, dass er sagt, ich bin nicht verantwortlich, sondern die Frau. Und dann geht es noch weiter, die Frau, die du mir gegeben hast. Und sehen Sie auch diese Frage, wie kann Gott das zulassen, ist letztlich ein Teil von diesem Reflex. Denken Sie mal drüber nach. So, jetzt kommen wir zum Nahen Osten. Der lebendige Gott hat das jüdische Volk, hat das Volk Israel über Jahrtausende hindurch geformt, geknetet, um uns etwas vor Augen zu halten. Und ich sage es jetzt einmal so, dieses Volk ist betrunken vor Verantwortung übernehmen. Es ist was Sie, wenn Sie Hebräisch können, ganz oft hören. Übrigens dazu habe ich auch meine Kinder erzogen. Vielleicht ist es das, was mir in Israel so gefällt. Weil ich das tatsächlich gut finde, wenn Menschen dafür, wo sie, für sie das können, Verantwortung übernehmen. Und sie werden immer Juden finden, die sagen, ja, da sind wir verantwortlich. Oder da sind wir schuldig. Übrigens, an dem Punkt haben die ziemlich mütterliche Charakterzüge, ja, die übernehmen ganz oft auch Verantwortung, da können sie gar keine Verantwortung dafür übernehmen. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber sehen Sie, wir kommen dann von außen und sagen, ja, wenn es die Juden sogar sagen, dass die Juden schuld sind, dann muss es ja wohl stimmen. Muss nicht stimmen. Da gibt es eine ganze Reihe Sachen, wo die gar keine Verantwortung übernehmen können. So, wenn ich jetzt zur anderen Seite rübergehe und die Palästinenser nehme, ich könnte sie da in, ich habe 10, 11 Jahre, 12 Jahre meines Lebens da rein investiert, dass gute Freunde Angst hatten, jetzt schnappt er rüber auf die andere Seite. Ich möchte es mal so deutlich sagen, ich lasse mich gerne widerlegen, wenn Sie eine Freundschaft oder Verwandtschaft oder ich weiß nicht was haben. Ich habe noch nie einen Palästinenser kennengelernt, der gesagt hätte, ich oder wir sind verantwortlich. Und Sie merken es, wir haben das vorhin beim Abendgespräch gemerkt, ich weiß nicht, ich hätte fast eingehakt, aber da hast du gesagt, ja, das kann ja sein, dass sie darunter leiden. Die Palästinenser sind Weltmeister daran, ihr Leiden rauszuhängen. Und nirgends, in keinem Bereich, übernehmen die tatsächlich Verantwortung. Und ich habe da mit hochrangigsten Palästinensern gesprochen. Ich erinnere mich, wo wir zusammensaßen als Journalisten in der Runde mit Saeed Erekat, dem damaligen Sprecher von Yasser Arafat. Und es ging dann in der zweiten Intifada darum, dass die Kinder rausgegangen sind, in den Panzern entgegengelaufen sind, Steine geworfen haben. Und ich habe dann zu ihnen gesagt, hör mal, ich bin auch Vater von Kindern. Wenn ich einen Grund hätte, mich gegen Panzer zu wehren, dann würde ich rausgehen, aber doch nicht meine Kinder schicken. Und sagte zu mir, ich schicke die ja nicht. Wenn ich die einsperre, gehen sie zum Fenster raus. Die müssen einfach. Nein, ich habe mich da nicht getraut zu sagen, ja, wer ist denn bei dir zu Hause der Herrenhaus? Wer hat denn die Hosen an? Da hat man ganz schnell den Araber zutiefst beleidigt. Man muss da vorsichtig sein, ja, da ist gar kein Gespräch mehr möglich. Aber meine Fragen gingen in die Richtung und da geht es immer darauf hinaus, what can we do? We're living under occupation. Was können wir tun? Wir leben unter Besatzung. Und achtet einmal darauf, ich meine, da kommt jetzt noch dazu, dass die Welt das natürlich zutiefst versteht. Wenn wir das im Journalistengespräch hatten, spätestens da haben dann die Journalisten gesagt, jetzt lass ihn doch in Ruhe, ist doch klar. Sie haben hier eine Seite, die ist krank vor Verantwortung übernehmen und Sie haben eine Seite, die überhaupt nicht Verantwortung übernehmen will, die von der Welt dahin trainiert wird, keine Verantwortung zu übernehmen. Und Sie wissen, was von Ihrem Denken her, ich nehme es jetzt einfach mal an, also wenn ich meine Kinder sehe und angenommen, ich hätte jetzt ein Kind, ich habe es Gott sei Dank nicht, das Alkohol- oder Drogenkrank ist, der Schlüssel ist da nicht, dass ich denen mehr Alkohol und mehr Drogen kaufe, sondern der Schlüssel ist, dass ich das irgendwo aufwecke und sage, du musst Verantwortung übernehmen für dein Leben. Und ganz gleich, welche Hilfe da kommt. Sie muss letztlich dahin führen, dass jemand Verantwortung selbst übernehmen kann. Da kann ein Wendepunkt stattfinden. Ein Wendepunkt zu Erfolg, ein Wendepunkt zu Fruchtbarkeit, ein Wendepunkt zu Glück, wird es nur da geben, wo ein Mensch Verantwortung übernimmt. Übrigens, das, wenn ich das jetzt sage, ich sehe viele Palästinenser vor mir, Gesichter, ich habe die Namen dazu. Ich glaube, wir tun einem Jugendlichen nichts Gutes, der ein Alkoholproblem hat, wenn wir ihm sagen, also ich bezahle dir alle Rechnungen für alles, was du an Alkohol brauchst. Wir tun einem Drogenabhängigen nichts Gutes, wenn wir ihm die Drogen geben und sagen, kein Problem. Und genauso wenig tun sie den Palästinensern irgendetwas Gutes, indem sie ihnen klar machen, ja, die Juden haben Recht, die Juden sind an allem schuld. Dieser Satz, die Juden sind schuld, ist uralt. Und gehört auch bei uns in diesen Kontext. Das Interessante ist, dass der Reflex sich bis heute nicht verändert hat. Weder bei Juden, noch bei Nichtjuden. Das sind sich ganz oft alle einig. Ich sage, ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Auch wenn die israelische Gesellschaft den Herrn Netanyahu fragt, oder die Regierung Netanyahu, und sagt, wie sieht denn der Tag nach dem Krieg für Gaza aus? Das kann der Herr Netanyahu überhaupt nicht beantworten. Das kann auch der Herr Trump nicht beantworten. Mit all ihrem Geld, all ihrer militärischen Macht und all ihrem Wohlstand. Das müssen die Palästinenser beantworten. Und solange die Palästinenser nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, wird sich dort nichts verändern. Es geht mir jetzt nur darum, ich glaube, wir können Stellung beziehen, und es wäre zum Wohle der Palästinenser, wenn wir Stellung beziehen würden und nicht an diesem Punkt bis in unsere höchsten politischen Reihen immer wieder sagen würden, ja, das ist so kompliziert, da kann man ja keine Stellung beziehen. Doch, man kann. Doch, man kann. Und hier geht es um eine Grundposition. Hier geht es jetzt noch gar nicht darum, ob ich für oder gegen, was weiß ich, was bin. Ich lasse mal alles andere weg, ich will hier nicht noch weitere Eier legen, die ich dann ausbrüten muss. Ja? Ich möchte Ihnen noch einen zweiten Punkt zeigen, wo ich denke, es ist sehr einfach, Klarstellung zu beziehen. Und es ist nicht so, dass wir ersticken oftmals an unserer Äquidistanz. Dass wir sagen, wir wollen ausgewogen sein, gleichen Abstand haben zu beiden Seiten. Wenn wir eine Werteskala haben, werden wir das nicht können. Ich bringe Ihnen da noch ein Beispiel. Aber das wird sehr persönlich. Sie müssen damit etwas sehen oder verstehen. Ich habe eine Mutter, und diese Mutter hat vor Anfang der 90er Jahre einen Sohn verloren, meinen Bruder. Und ich habe gesehen, wie dieses Erlebnis, dieser Verlust meine Mutter zerbrochen hat. Eine fröhliche, Jesus-liebhabende Frau, Christin, zerbrochen hat. Das ist ein Hintergrund, ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen, ich vermute, der eine oder andere weiß, was solche Traumata in einer Familie bedeuten. Jetzt mache ich einen Cut. Ich möchte einfach, dass Sie das sehen, das ist eine Sache, die mich begleitet seit Jahrzehnten. Wir haben eine Nachbarin in Jerusalem, die vielleicht der eine oder andere aus der Zeitung kennt. Zuletzt war sie in der Presse, weil sie bei den letzten Präsidentschaftswahlen in Israel die einzige Gegenkandidatin war zu Yitzhak Herzog. Diese Nachbarin heißt Miriam Peretz. Sie ist nebenbei gesagt auch die Rektorin, durch deren Hand alle meine Schüler gelaufen sind, also sie war Rektorin der Schule bei uns in der Gegend. Sie ist eine orthodoxe Jüdin. Miriam hatte 6 Kinder. Und im Jahr 2000 ist ihr ältester Sohn als einer der letzten Soldaten beim Rückzug aus dem Libanon, im Libanon gefallen. Und das hat die Familie Peretz so gepackt, dass wenige Jahre danach der Mann von der Miriam, der Eliezer, gestorben ist an den Folgen, die sich für ihn da psychisch, seelisch, körperlich ergeben haben. Und dann war es ein paar Jahre später, dass wieder an der Tür geklopft wurde und diese Vertreter der Armee dastanden und ihr sagen mussten, dass ihr zweiter Sohn, der damals schon Vater von 4 Kindern war, im Gazastreifen gefallen ist. Man kann sich fast nicht vorstellen, dass ein Mensch so etwas aushalten kann. Und trotzdem ist die Miriam eine Frau, die Großmutter, eine Fastpräsidentin. Also als die zur Präsidentschaftswahl anstand, da hat sie ihre WhatsApp-Kontakte, zu denen ich aufgehöre, geschrieben, betet für mich. Ich habe ihr dann, nachdem sie die Wahl verloren hat, gesagt, Miriam, ich habe schön für dich gebetet, aber wahrscheinlich nicht so, wie du das wolltest. Dann hat sie zu mir gesagt, ja, du hast schon recht gehabt, Politik wäre wahrscheinlich nichts für mich gewesen. Sie ist, weil sie Eltern begleitet hat, die ihre Kinder verloren haben, zur Mutter der Golani, das ist eine der Brigaden in der israelischen Armee, geworden. Und vielleicht können Sie sich etwas vorstellen, was da in mir reißt. Ich sehe auf der einen Seite die Frau, die Jesus lieb hat, die zerbricht. Und ich sehe auf der anderen Seite diese orthodoxe Jüdin, die Unwahrscheinliches ausstrahlt. Ich kann mit ihr übrigens ziemlich problemlos über die Bibel sprechen. Und ich habe sie dann mal gefragt, Miriam, was ist eigentlich das Geheimnis, dass du so dastehst, wie du dastehst? Und dann sagt sie zu mir nur zwei Worte. Vacharta b'chayim. Aber ich muss Ihnen diese Worte erklären in einem Zusammenhang. Das ist ein Bibelzitat. Und sie weist da auf den ganzen Schriftzusammenhang hin. Und übrigens, ich habe Miriam gesagt, dass ich Ihnen das erzähle. Ja, also sie weiß das. Ich habe da mit ihr vor einiger Zeit noch mal drüber gesprochen. Sie müssen da mit mir in 5. Mose 30 hineingehen, im Vers 19. Da steht das jüdische Volk, das Volk Israel, vor dem Einzug ins gelobte Land. Und da gibt der Mose dem Volk praktisch sein Vermächtnis mit. Und da spricht der lebendige Gott durch den Mose zum Volk Israel. Und er sagt Folgendes. Ich nehme jetzt nur mal den zweiten und dritten Teil von Vers 19 in 5. Mose 30. Da sagt Gott zu seinem Volk, das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt. Den Segen und den Fluch. Und jetzt kommen diese beiden Worte. Uvacharta b'chayim. Wähle das Leben. Damit du lebst und deine Nachkommen nach dir. Da hat die Miriam zu mir gesagt, das ist das Geheimnis. Der lebendige Gott, der Vater im Himmel, stellt mich vor eine Wahl. Du kannst das Leben wählen oder den Tod. Du kannst den Segen oder den Fluch wählen. Übrigens, daran hat sich an Gott nichts geändert. Wenn einer sagt, ja, warum segnet er mich denn nicht? Ist es meistens zurückzuführen auf die Wahl, die wir getroffen oder nicht getroffen haben. Gott wird uns nie automatisch segnen, ob wir das wollen oder nicht. Ich habe der Miriam das erzählt, habe ich vorhin schon gesagt, dass ich das heute Abend oder in den Abenden erzähle, wenn ich in Deutschland bin. Und dann sagt sie doch dazu, guckt mich an und sagt, aber sag auch dazu, das ist eine furchtbar schwere Wahl, die muss ich jeden Morgen neu treffen. Das ist keine einfache Sache. Die sagt, ich habe die Wahl, ob ich dem Tod die Herrschaft über unser Leben einräume und ob ich dann nicht nur zulassen, dass mir der erste Sohn und dann der Mann und dann der zweite Sohn genommen wurde, sondern ich kann dem Tod die Macht einräumen, dass er meinen Enkeln die Oma nimmt, meinen Kindern, es sind noch 4 Kinder, die Mutter. Oder ich kann das Leben wählen. Es geht mir nicht um Schwarz-Weiß-Malerei. Aber wenn Sie in die beiden Gesellschaften hineinsehen, dann haben Sie in der israelischen Gesellschaft eine Gesellschaft, die immer wieder sagt, wir wählen das Leben. Bitte verstehen Sie mich richtig. Es gibt israelische Mörder. Es gibt israelische Mafia. Es gibt brutale Leute in Israel. Darum geht es mir jetzt nicht. Das Bild ist nicht schwarz-weiß. Die Gesellschaft als Ganzes und wohin sie sich investiert, wählt das Leben. Und die Miriam ist nur ein Beispiel für viele. Ja, es gibt Selbstmord in Israel. Und gerade jetzt unter diesem Trauma, deshalb würden wir nicht so schnell in eine Normalität zurückkehren. Dafür gibt es viel zu viele Tote in den letzten 2 Jahren. Aber die Grundrichtung ist, es wird übrigens an vielen Stellen gesagt, wähle das Leben. Geht übrigens so weit, dass die israelische Gesellschaft kein grundsätzliches Problem damit hat, dass Gefangenen wie einem Yehiel Sinwar bei einer Gehirnoperation das Leben gerettet wurde. Yehiel Sinwar war der Architekt des 7. Oktober. Die Diskussion ist heute in der israelischen Gesellschaft, ob es richtig war, ihn für ihn und über 900 weitere Schwerverbrecher für einen Soldaten freizulassen. Die Wahl in Israel ist nicht Leben oder Tod. Die Wahl ist, wie viele weitere Israelis bringen wir um, indem wir einen Soldaten für 1000 Schwerverbrecher austauschen. Und übrigens, Yehiel Sinwar saß nicht im israelischen Gefängnis, weil er Juden getötet hat, sondern weil er Araber getötet hat, von denen er behauptet hat, die würden mit Israel zusammenarbeiten. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Und ich möchte Ihnen hier ein paar Sätze aus der Hamas-Charta zitieren. Übrigens, das sind keine Hintergrundinformationen, die niemand sehen kann. Die Hamas-Charta, wenn Sie Zugang zu Google haben, jeder kann das nachprüfen. Und das gibt es auf Deutsch. Und wenn Sie zurückdenken, ich suche jetzt auch nicht ein paar Extremisten aus, die ganz, ganz böse sind, sondern im Jahr 2006 gab es die letzte freie Wahl in der palästinensischen Autonomie. Ich war damals Journalist, ich habe das mitverfolgt, da gab es unendlich viele Wahlbeobachter. Ich habe damals noch den Jimmy Carter gesehen. Und die Wahl war so gut beobachtet, da waren in manchen Wahllokalen mehr Wahlbeobachter als Wähler. Es gab hinterher keine einzige Stimme, die gesagt hat, bei der Wahl wurde irgendwas gemauschelt. Da sind Stimmen verschwunden oder Stimmen erschienen, die nirgends hingehört haben. Wir haben das selbst als Journalisten mit angeguckt. Ich habe gesehen, jedem, der gewählt hatte, jedem Palästinenser wurde der Daumen, der linke Daumen mit einer Tinte schwarz gemacht. Und die Tinte, das wurde vorher ausprobiert, dass man die nicht irgendwie wegmachen kann, chemikalisch. Und es musste der linke Daumen sein. Also da kam es vor, dass jemand zweimal gewählt hat, oder dreimal, oder viermal. Und X Dinge in der Richtung. Jetzt passen Sie auf, in dieser Wahl gab es eine Wahlbeteiligung von über 70%. Das ist eine traumhafte Wahlbeteiligung für eine echte Demokratie. Bei uns in Deutschland gab es sowas, glaube ich, nur in der DDR. Dass sich über 70% der Wahlbeteiligten an der Wahl beteiligen. Und jetzt noch etwas. Es gab ein traumhaft eindeutiges Ergebnis. Eine Partei hat eine Zweidrittelmehrheit bekommen, fast 70% der Stimmen. Und das war die Hamas. Sie müssen hier als Hintergrund sehen, wir Deutschen haben den Nazis nie in einer freien Wahl prozentual gesehen so viele Stimmen gegeben. Also wenn jemand sagt, Demokratie als Staatsform hat irgendeinen Wert, dann muss er das ernst nehmen. Die Hamas-Charta wurde 1987 von Sheikh Ahmed Yassin, dem Mann im Rollstuhl, an den sich der eine oder andere noch erinnert, geschrieben. Allerdings, als ich das vorgelesen habe, saß mal unter meinen Zuhörern ein Islamexperte und er hat dann gesagt, Johannes, das, was du da vorgelesen hast, das hat Sheikh Ahmed Yassin nicht erfunden, das ist alte islamische Tradition. Jetzt müssen Sie noch etwas wissen, ich habe bewusst Hamas-Charta verwendet, wenn Sie es googeln wollen, dass Sie das finden, der arabische Ausdruck, der dafür Charta steht, heißt eigentlich Selbstverpflichtung, Schwur. Das, was ich Ihnen jetzt gleich vorlese, das ist eine Selbstverpflichtung, ein Schwur, die jedes Hamas-Mitglied sagt. Und jetzt vielleicht auch, das war nicht 2006 so, wenn heute Wahlen wären, würde die Hamas sofort wieder gewinnen. Und wir hatten Umfragen von vor 2 oder 3 Tagen, nicht von israelischen Umfrageinstituten, sondern von palästinensischen Umfrageinstituten, die sagen, dass über 70% der Palästinenser gegen eine Entwaffnung der Hamas sind. Sprich, über 70% der Palästinenser lehnen das Trump-Abkommen ab. Was steht in der Hamas-Charta? Ich lese aus dem 1. Kapitel, Artikel 8. Da heißt es, Allah ist ihr Ziel. Der Prophet Mohammed ist ihr Vorbild. Der Koran ist ihre Verfassung. Der Dschihad, wie wollen Sie es übersetzen? Wenn Sie islamophob sind, sagen Sie Heiliger Krieg. Wenn Sie mehr pro-islamisch sind, sagen Sie Evangelisation. Irgendwo dazwischen drin liegt es. Der Dschihad ist ihr Weg und der Tod für Allah ihr erstes, ihr erhabenstes, ihr oberstes Ziel. Ich habe dort hinten jetzt wieder das Palästinenserbuch mit dabei. Ich habe dort drin beschrieben, wie ich mit einer palästinensischen Mutter, deren Sohn im Kampf gegen Israel gefallen ist, der Märtyrer war oder ist, als Väter würden Sie sagen, Selbstmordattentäter, gefallen ist. Und ich habe etwas, und ich glaube, Sie verstehen jetzt etwas, woher ich komme, ich habe etwas versucht, von diesem Mütterlichen aus ihr zu bekommen. Die ist mir ins Gesicht gesprungen und hat gesagt, was willst du von mir? Mein Sohn ist doch nicht als Verbrecher gestorben, er ist Märtyrer. Er hat dieses erste Ziel erreicht. Ich habe mehr als einmal von einfachen Palästinensern, aber auch von Hamas-Leuten gehört, wir sehnen uns nach dem Tod. Das ist unser oberstes Ziel. Das steht nicht nur da, das ist im Volk da. Jetzt haben Sie mit Ihren Werten hier zwei Gesellschaften einander gegenüberstehen. Eine, die sagt, wir wählen das Leben. Und eine sagt, wir wählen den Tod. Warum fällt es Ihnen so schwer, zu sagen, wo Sie stehen? Damit sagen Sie nicht, dass alles, was die Israelis machen, richtig ist. Damit sagen Sie nicht, dass alle Palästinenser Teufel sind. Aber Sie stehen an der Realität. Und sehen Sie, ich mache jetzt einen Punkt, damit wir noch kommen zu, wir haben, glaube ich, noch mal ein Musikstück, ja. Aber ich möchte Ihnen eines sagen, vielleicht vom Neuen Testament her. Setzen Sie sich einmal Matthäus 25 zum Beispiel an, wo Jesus kommt und die Völker zum Gericht zusammenzieht. Wen er da verurteilt. Und da geht es um ewiges Leben und ewige Strafe. Nach dem, was Jesus erzählt. Und da verurteilt er auf der einen Seite, oder er beglückwünscht diejenigen, die den Brüdern, die seiner geringsten Brüdern, was gemacht haben. Sie haben ihm Brot, sie haben ihm Wasser, sie haben sie besucht im Gefängnis, sie haben sie besucht, wenn sie krank waren. Und wer ist die andere Seite? Das sind nicht etwa diejenigen, die die Brüder krank geschlagen haben oder ins Gefängnis gesperrt haben oder ihnen das Essenstrinken vorenthalten haben. Das sind diejenigen, die gesagt haben, wir sind neutral. Für uns ist das zu schwierig. Wir wissen nicht so recht, was machen. Es ist eine der schwierigen Sachen, aber Ausgewogenheit, Neutralität, Objektivität ist von dem her, was Jesus gelehrt hat, am Ziel vorbeigeschossen. Der Herr Pastor würde sagen, Sünde. Ja, wenn man am Ziel vorbeischießt, dann trifft man nicht ins Schwarze. Und das ist, was Jesus dort sagt. Da geht es nicht um Intention, sondern da geht es darum, treffe ich ins Ziel, treffe ich ins Schwarze.